Wir haben es schon am Anfang gehört, der 10. Sonntag nach Trinitatis ist der Israel-Sonntag oder Gedächtnis der Zerstörung Jerusalems. Wir können an diesem Sonntag auch das Verhältnis zwischen Christen und Juden bedenken. Aber kurz gesagt, die Beziehung zwischen Juden und Christen ist eine Heils- und Schicksalsgemeinschaft. Wir können im Brief des Paulus an die Römer lesen, wie er darauf schaut, wo die Wurzeln sind und wie es um die Christen, die Heidenchristen eigentlich steht. So heißt es im Römerbrief im 11. Kapitel: Nun wurden aber einige dieser Zweige ausgebrochen und unter die übrigen gebliebenen Zweige bist du, der Zweig eines wilden Ölbaums, eingepfropft worden. Und wirst jetzt wie sie vom Saft aus der Wurzel des edlen Ölbaums genährt. Und nicht du trägst die Wurzel, sondern die Wurzel trägt dich. Also Paulus macht uns klar, ihr lieben Gemeindeglieder in Rom, ihr lieben Christen, ihr lieben Nachfolger in aller Welt. Ohne Israel gäbe es euch nicht. Das müssen wir uns wirklich so anschauen und bedenken. Wir können natürlich sagen, Moment einmal, ohne Jesus Christus gäbe es uns nicht, die Christen. Ja, ja. Aber Gottes Plan war, dass ihr in diesem Volk Israel Mensch wird. Wir haben das gehört. Das Heil kommt von den Juden. Gott beginnt seinen Heilsweg zunächst in einer Person. Und das nicht zuerst in Jesus, sondern früher mit Abraham. Diesem Abraham verheißt Gott einen Nachkommen. Und aus dieser Nachkommenschaft wird ein großes Volk hervorgehen. Dazu gehören wir dann als Christen auch. Und Paulus sagt deutlich auch, was damals begonnen hatte mit Abraham und woraus dann ein Volk zusammengewachsen ist, nämlich Israel, das ist Gottes Wahl und Entscheidung. Und es ist Gottes Wahl und Entscheidung, nämlich wen er erwählt, ist seine Sache, nicht menschliche Sache. Was heißt das? Das heißt, dass Gott sich aus diesem Abraham einen Nachkommen erwählt hat, den Isaak, und nicht den Ismael. Dieser war ja das Kind Abrahams mit der Magd Hagar. Es ist Isaak, der von Gott verheißene Sohn, nicht Ismael, der fleischliche Sohn. Wie kommt es? Abraham und Sarah hatten von Gott eine Verheißung bekommen, nämlich, dass sie ein Kind bekommen würden, dass sie einen Sohn bekommen würden, nur Sarah war dafür zu alt. Wie soll eine solche Verheißung sich erfüllen und umsetzen, wenn es eigentlich gar nicht möglich ist. So drängt Sarah ihren Mann Abraham, das zu tun, was damals möglich war. Wenn die Frau keine Kinder bekommen konnte, stellvertretend die Magd mit dem Mann. Was geschieht hier? Sarah geht in die weltliche Umsetzung einer geistlichen, göttlichen Verheißung. Ihr Lieben, das kann nur schief gehen. Und das geht bis heute schief. Gott gibt uns Verheißungen. Er gibt uns seine Zusagen allgemein, aber auch ganz persönlich für unser Leben, für unseren Lebensentwurf, für diese oder jene Situation. Er spricht in unser Leben hinein und gibt Verheißungen hinein. Aber wie gehen wir damit um? Vertrauen wir darauf, dass Gott Mittel und Wege hat, bei uns seine Verheißungen umzusetzen, in Erfüllung zu bringen, auch wenn wir sagen, menschlich unmöglich. Ich weiß nicht, wie das gehen soll. Alle Türen sind zu. Alle Umstände sprechen dagegen. Das kann nicht funktionieren. Oder wir denken, wir müssen da so ein bisschen nachhelfen. Gott, du hast deine Verheißung gegeben, aber nun müssen wir mal gucken, wie wir das in die Wege leiten und umsetzen können. Sarah greift dem Plan Gottes vor und greift in Gottes Plan ein und verdirbt Gottes gutes Vorhaben. Hätte sie auf Gott vertraut, hätte sie auf Gott gewartet und ihm die Umsetzung überlassen und wäre sie die Schritte mitgegangen, die Gott sie dann auch geheißen hätte zu gehen. Auch wenn es, wie hier gesagt, menschlich unmöglich erscheint, sie hätte sich, sie hätte ihren Mann, sie hätte der Magd Hagar, sie hätte dem Sohn Ismael, dem Isaak und den Nachkommen viel Leid erspart. Bis heute. Immer da, wo wir menschlich versuchen, Gottes Vorhaben, Gottes Zusagen, Gottes Verheißungen in Eigenregie, in Eigenmächtigkeit und nicht im Glauben umzusetzen, werden wir nicht nur Gott vorgreifen, sondern seinen Plan verderben. Auch, ihr Lieben, wenn es uns schwerfällt, wenn die Geduld auf die Probe gestellt wird, wenn Gottes Wort so unmöglich erscheint in der Umsetzung, gilt es, ihm zu vertrauen, auf ihn im Vertrauen zu warten, sich in Geduld zu üben, auf Gottes Wort zu bauen und zu tun, was er sagt, nicht mehr und nicht weniger. Gewiss, Gott hat uns Verstand gegeben. Er hat uns Wahrnehmung gegeben, die Möglichkeit, Dinge zu reflektieren und noch viel mehr, damit wir davon Gebrauch machen. Allerdings sind wir, so scheint es mir, mehr und mehr unterwegs, alle guten Gaben und Fähigkeiten, die Gott uns gegeben hat, von ihm zu lösen und sie ohne die Beziehung zu ihm zu gebrauchen. Und die Folge bleibt wie bei Sarah, bei Abraham und Hagar. Es führt zu Problemen, die wir nicht mehr in den Griff bekommen. Wir wissen es nicht, aber wir merken, es geschieht in der Welt eine ganze Menge wo wir sagen, ob das gut ausgehen wird. Nein, tut es nicht. Weil da, wo wir uns von Gott gelöst haben und eigene Wege gehen, kann es nicht gut werden und wird es auch nicht. Es gibt nur eines, was uns noch helfen, was uns retten kann, das ist, dass Gott uns Erweckung sendet. Das ist das Einzige, was uns noch helfen kann und dass wir wieder umkehren zu Gott, dass wir ihn wieder ernst nehmen, dass wir sein Wort ernst nehmen, seine Verheißungen, seine Zusagen und sagen, Herr, und jetzt zeige du uns, wie wir damit leben sollen, welche Schritte wir mit dir und durch dich zu gehen haben, aber nicht ohne dich. Und vergib, wo wir das getan haben. Das gilt auch, wenn wir auf das Gebiet Israel schauen. Die Levante, wie es eigentlich heißt. Den Namen Palästina hat es bekommen durch die Römer. Und die Briten haben das dann so beibehalten. Eine menschliche Lösung für dieses Gebiet, wo Israel ist, wo die Israeliten leben und die Palästinenser, eine Lösung, eine menschliche Lösung für Jerusalem scheint unmöglich. Wer hat Anspruch auf das Land? Wer hat Anspruch auf die Stadt? Die Juden? Die Moslems? Irgendjemand anderes? Wenn wir es genau nehmen, kann diese Antwort nur lauten, menschlich gesehen, niemand. Denn es ist Gottes Land. Und Gott entscheidet, für wen er es gibt und wem er es gibt. Gott erwählt, Gott gibt, Gott teilt zu. Das kann in unseren Augen ungerecht erscheinen, wenn Gott dieses Land einem Volk zuteilt und anderen nicht. Und auch Paulus spricht davon im Römerbrief. Gott erwählt den Jakob und nicht den älteren Esau. Gott erwählt Isaak und nicht den Ismael. Menschlich gesehen erscheint das ungerecht. Nur, ihr Lieben, Gott denkt und urteilt in anderen, nämlich in seinen Maßstäben. Ich glaube, letzte Woche oder so habe ich die Predigt begonnen mit Gott ist Gott. Wenn Gott Gott ist, dann heißt es für uns nicht, mit ihm zu rechten und zu richten, sondern ihm zu vertrauen, dass seine Wahl, dass seine Erwählung, dass seine Entscheidung richtig ist, auch wenn wir sie so noch nicht verstehen oder vielleicht sogar als ungerecht empfinden. Er weiß, was er tut und wofür es gut ist, wofür es dient, nämlich seinem Heilsplan. Es gilt, dass wir darauf vertrauen, dass seine Wege gute Wege sind und seine Gedanken gute Gedanken sind. Und dass Gott sehr wohl weiß, was er tut und warum und wozu er es tut. Er hält an seiner Erwählung Israels fest. Es ist, es bleibt sein Volk in dieser Welt. Er wählt, so heißt es einmal im Alten Testament, weil es das kleinste unter allen Völkern ist. Ein halsstarriges Volk. Ein Volk, das nichts Größeres als andere Völker auch der damaligen Zeit vorzuweisen hatte. Gott erwählt es und es ist gut so. Für uns Christen heißt dies, ohne Israel als erwähltes Volk gäbe es uns nicht. Das Heil, wie gesagt, kommt von den Juden. Gottes Sohn, Jesus, wird als Jude geboren. Er lebte als Jude. Er kam, um das Gesetz zu erfüllen und die Sünder zu retten, um die Menschen zurück zum Vater zu führen, Juden wie Heiden. ob uns das alles immer so gefällt oder auch nicht, Gott trifft seine Wahl. Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch ihn. Ihr Lieben, wenn wir behaupten, es gäbe mehrere Wege zu Gott und die Religionen sind alle gleich, die drei Buchreligionen, wie es mittlerweile heißt, oder abrahamitische, dann begeben wir uns auf einen menschlichen Pfad. Natürlich gilt es, sich mit Respekt und mit Achtung zu begegnen. Nur, ihr Lieben, wenn wir neben die eine Brücke, die Gott baut, die Jesus Christus heißt, der Weg, die Wahrheit und das Leben, er, der zum Vater führt, wenn wir neben diese Brücke, Christus, die zu Gott führt, andere Brücken bauen, die zwar einen Zuweg zur Brücke haben, aber die auf der Brücke enden, dann haben wir einen Planungsfehler. Da, wo nämlich eine erbaute Brücke im Niemandsland endet, wo es eine Zufahrt zur Brücke gibt, aber kein Weg davon weiterführt, da endet ein Weg. Und das sind unsere menschlichen Irrwege, wo wir sagen, außer Jesus gibt es auch andere Möglichkeiten, zum Heil zu gelangen. Nein, es gibt nur diesen einen Weg. Und er beginnt mit Abraham, der Erwählung des Volkes Israel. Das Heil kommt von den Juden durch Jesus Christus. Es gibt keinen anderen Weg. Als Christen, als die, die an Jesus glauben, die dem Wort der Bibel vertrauen, sollten wir an dieser Wahrheit festhalten und sie nicht preisgeben. Auch wenn es uns vielleicht menschlich schwerfällt, so exklusiv zu denken. Ja, es gilt, dabei dürfen wir nicht richten, nicht über andere urteilen oder uns als besser hinstellen. Als die Christen dachten, Gott hätte die Erwählung Israels zurückgenommen und nun die Christen und die Kirche an deren Stelle erwählt, wurden an Juden schreckliche Sünden begangen. Wer so denkt, die Christen sind die Erwählten, verkennt, wie untrennbar wir mit Israel verbunden sind. Wir, so sagt Paulus, sind eingepfropft. Darauf haben wir uns nichts einzubilden. Wir sind eingepfropft und unser Schicksal ist das Schicksal Israels. Bekämpfen wir Israel? Rufen wir zum Boykott gegen Israel auf? Hören wir auf, für Israel als dem Volk Gottes zu beten? Hören wir auf, Gottes Volk zu segnen? Dann in letzter Konsequenz schaden wir uns selbst. Wir können nicht den Baum abschlagen, in den wir eingepfropft sind, und dabei denken, wir überleben. Das Heil erlangen wir nur durch Jesus Christus. Und zugleich brauchen wir ein Herz für Israel. Paulus hätte, so schreibt er, um seines Volkes willen seine Rettung dran gegeben. So heißt es im Römerbrief im 9. Kapitel. Der Gedanke an die Angehörigen meines Volkes, an meine Brüder, mit denen mich die gemeinsame Herkunft verbindet, erfüllt mein Herz mit tiefer Traurigkeit. Ihretwegen bin ich ständiger innerer Not. Ich wäre sogar bereit, für sie ein Verfluchter zu sein, ausgestoßen aus der Gemeinschaft mit Christus. Sie sind ja Israeliten. Ihnen hat Gott die Sohneswürde geschenkt. Juden und Christen, Juden und Heidenchristen gehören zusammen. So hat Gott es beschlossen. Daraus den neuen Leib zu formen. Heißt es im Epheserbrief, dadurch, dass er am Kreuz starb, hat er sowohl Juden als auch Nichtjuden mit Gott versöhnt und zu einem einigen Leib der Gemeinde zusammengefügt. Durch seinen eigenen Tod hat er die Feindschaft getötet. Das ist Gottes Plan. An uns ist es, dies anzuerkennen und Gott zu vertrauen, dass er seine Mittel und Wege hat, dies umzusetzen, was im Augenblick schier unmöglich erscheint. Ja, es gibt einen Dialog zwischen Juden und Christen, aber Christus trennt sie noch. Es gibt an manchen Stellen eine sachte Annäherung zwischen Christen und messianischen Juden, Juden, die an Jesus glauben. Die Gesamtkirche tut sich da noch was schwer, weil sie auf die Juden schaut. Aber Gott ist dabei. Davon bin ich überzeugt. Gott ist dabei, das, was er zusammenfügen will, auch zusammenfügt, Schritt für Schritt. Aber sind wir dabei? In aller Liebe zu seinem Volk, in der Liebe zu den messianischen Juden. Und sind wir dabei, in der Liebe Gottes auch die Wege mitzugehen, die er gerade unter den Christen tut, wo wir uns das nicht vorstellen können? Wie kann das sein, dass die Landeskirchen, die evangelische Kirche und die Freikirchen aufeinander zugehen und eins werden? Wie kann das sein, dass die katholische Kirche mit den evangelischen aufeinander zugeht und mal eins wird? Wir wissen es nicht. Aber ihr Lieben, ich bin überzeugt, es ist Gottes Plan. Aber greifen wir nicht menschlich in die Speichen Gottes, sondern hören wir darauf, wie er mit uns die Schritte gehen will, die jetzt dran sind. Und wir werden staunen, was Gott tun wird, was wir uns nicht vorstellen können. An uns ist es, Gottes Plan anzuerkennen und Gott zu vertrauen, dass er seine Mittel und Wege hat, dies umzusetzen. Und gleichzeitig dürfen wir uns von ihm gebrauchen lassen, auf diesem Wege die nötigen Schritte zu gehen. Zu unserer Aufgabe gehört es, unter Gottes Führung und Anleitung den Weg zu bereiten, den Weg auch der Versöhnung zu gehen, unsere Herzen Gott hinzuhalten, damit er eine neue Herzensverbindung schaffen kann. Von uns zu sich, zu Israel, zu den unterschiedlichen Denominationen der Christen, zu Jesus. Und das geschieht nur durch das Wirken des Heiligen Geistes auf der Grundlage der Schrift Alten und Neuen Testamentes. Gott will von uns ernst genommen werden, als der, der er ist und in dem, wie er entscheidet. Vieles davon mag uns in unserem humanistischen Denken stören oder widersprechen. Aber wenn wir in Gottes Gedanken und Pläne einwilligen, wenn wir unser Menschsein unter Gottes Führung stellen, wenn wir uns von ihm gebrauchen lassen, ohne mit eigenen Gedanken und Entscheidungen dazwischen zu gehen, ohne Vorbehalte, ohne Ressentiments gegen Gott, wird er unter uns eine Einheit wirken zwischen Juden und Christen und unter den Christen, durch die ein Segenstrom fließt, ausfließt in die Welt. Wo dies geschieht, hat der Herr seinen Segen versprochen, Leben, das niemals enden wird. Amen.